Heute bei «Apropos» Orgasmus. Es gibt Frauen, die haben regelmässig ihren Orgasmus. Dann gibt es die, die ab und zu einen haben oder die es gar nicht merken. Und es gibt die, die nie einen haben, wie unsere Autorin. Sie hat mit 42 noch nie einen Orgasmus gehabt und das hat sie eigentlich nie gestört, bis jetzt. Also hat sie angefangen herauszufinden, wie sie zu ihrem Orgasmus kommt und hat diese Reise fürs Magazin aufgeschrieben. Nur, wie findet man eigentlich heraus, wie sich ein Orgasmus anfühlt, wenn man noch nie einen gehabt hat? Und müssen wir das überhaupt wissen? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Anregger und bei mir im Studio ist unsere Autorin, die wir heute nicht beim Namen nennen. Sie hat den Magazintext nämlich anonym verfasst, sich aber bereit erklärt, mit uns über ihre Reise zur Klimax zu reden. Hoi.
Hoi Alex, danke für die Einladung.
Das mit dem Namen müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Du hast das in dem Text ja auch sehr schön ein bisschen beschrieben, so ein bisschen das Thema Outen auch in diesem Kontext. Was ist dir durch den Kopf gegangen bei der Frage, schreibe ich mit meinem Namen oder ohne meinen Namen?
Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage, die mich beim Schreiben von diesem Text begleitet hat. Und ich habe immer wieder in beide Richtungen überlegt. Ich habe gedacht, einerseits wäre es, also ich habe mir es befreiend vorgestellt, wenn ich es unter meinem Namen veröffentlicht hätte. Und auch, um das Thema wirklich ein bisschen aus dieser Tabu-Ecke rauszuholen und einfach so frei von der Leber. Und ich habe das auch so im Hinterkopf gehabt, habe mir aber immer vorbehalten, mich dann dagegen zu entscheiden. Und habe dann eigentlich die Gespräche mit meinen Grosseltern, die habe ich eher am Schluss vom Schreiben geführt. Und die haben dann eigentlich den Ausschlag gegeben. Weil sie haben beide gesagt, also... Das bleibt dann unter uns. Also überhaupt haben sie noch gar nie im Leben mit jemandem über das Thema geredet. Und dann ist es für mich ganz klar gewesen, irgendwie bin ich auch froh gewesen, dass mir durch das die Entscheidung wie abgenommen worden ist. Es ist noch interessant, weil ich habe dann auch gemerkt, dass Autorinnen, die viel über Sex schreiben, dass die ein Pseudonym verwenden, aber mit ihrem Gesicht eigentlich anstehen. Und das ist, glaube ich, noch wichtig, eben den Namen und durch das Umfeld und die Familie zu schützen. Und ich habe das wie gemerkt, weil es ist ja ein Thema, das unter der Gürtellinie stattfindet. Und wenn dann Kritik kommt, ist es eben auch sehr schnell ja, unter der Gürtellinie.
Und bezieht es auch irgendein Umfeld ein, so meinst du?
Also das ist, glaube ich, einfach... Ich könnte das sehr wahrscheinlich gar nicht abschätzen. Und vielleicht wäre es jetzt überhaupt nicht schlimm gewesen, weißt du? Und ich schreibe jetzt ja nicht über das Thema ausschließlich, aber ja, es hat sich jetzt so ergeben und ich bin ganz glücklich damit. Ja.
Bevor du diesen Text geschrieben hast, mit wem hast du über das geredet? Ist das für dich so ein Thema gewesen, das eher so ein bisschen im kleinen Rahmen besprochen hast oder bist du schon immer sehr offen damit umgegangen?
Also das finde ich eben auch noch spannend. Also früher, wenn man Teenager ist und dann Anfang 20, habe ich eigentlich mit meinen Freundinnen viel über das geredet oder immer mal wieder, weil ich das Gefühl habe, wir haben dort allgemein sehr viel über Sex geredet und ich finde dann, seit mir die meisten in langjährigen Beziehungen sind, immer weniger. Und ich habe das Gefühl, das hat auch damit zu tun, dass man dann eben immer auch über den Partner oder Partnerin redet und die haben ja gar nicht ihr Einverständnis gegeben. Und das, glaube ich, ist ein Grund, warum das immer weniger zum Thema wird und ich habe wirklich auch gemerkt, wenn ich jetzt nähere Bekanntschaft oder einfach, ja, mit dem hätte ich nicht hausiert, dass ich keinen Orgasmus habe, weil ich weiss, dass das Assoziationen hervorruft bei den Menschen, die ich nicht mit mir in Verbindung gebracht habe. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich doof, weil wenn es jetzt anderen Frauen auch so giechte, es könnte ja sein, dass wir es gegenseitig voneinander verschwiegen. Und wie wohltuend wäre das, wenn jemand einfach sagt, hey, das ist bei mir so. Und dann würden die anderen fragen und es würde die interessieren. Und vielleicht die eine oder andere würde sogar sagen, ja, ich habe auch mega Mühe mit dem Thema oder auch nicht. Und eigentlich habe ich dann nicht mehr viel darüber geredet. Ausser eben mit Freundinnen von früher. Und dann hat es jetzt das Gespräch gegeben, das auch im Text vorkommt mit einer Freundin. Sie hat immer so ein bisschen insistiert und sie hat mich auch immer ein bisschen genervt. Und das kommt auch ein bisschen im Text führen, weil ich habe immer so gefunden, hey, ich vermisse gar nichts. Und sie hat immer gesagt, aber du musst doch, das muss man doch mal dahinter blicken und so. Und als Text haben wir immer gefunden, also ich habe es immer gefunden, das wäre natürlich spannend. Und ich habe, glaube ich, auch immer gedacht, einmal mache ich denn das. Und irgendwie nach dem Gespräch mit meiner Freundin, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es jetzt so weit.
Also es war wirklich so das Gespräch mit ihr, wo plötzlich mal so...
Ja, weil es einfach wieder einmal gekommen ist. Mhm. Und sonst in meinem Leben wirklich ist diese Frage gar nicht präsent gewesen, weil ich habe es einfach wirklich in dem Sinne nicht vermisst. Aber wenn jemand von außen die Frage an einem anträgt, aber wieso denn? Dann denke ich natürlich, ja, natürlich interessiert mich das. Natürlich würde ich das auch gerne wissen. Und wenn man sich anfängt damit beschäftigen, dann fängt es einem wieder an, sehr interessieren. Und dann merkt man, es ist natürlich ein hochspannendes Thema.
Du hast einen langjährigen Partner und du hast vorhin auch gesagt, eben, man redet vielleicht auch nicht so darüber, weil sie ja die Person auch einbezieht. Wie hat er darauf reagiert?
Er hat es mega cool gefunden, hat es mega spannend gefunden. Und dann, als ich angefangen habe zu schreiben und schon so erste Entwürfe hatte, habe ich auch gesagt, willst du das lesen und wie wäre das für dich, wenn ich das unter meinem Namen auch veröffentliche? Und er hat gesagt, das ist für mich überhaupt kein Problem. Er hat das zum Glück eben nicht so. Und das ist auch etwas, wo ich froh bin drum. Und darum war es wahrscheinlich auch nicht so ein Thema jetzt in den vergangenen Jahren, weil ihn hat das nie so gestresst. Oder? Ich glaube, es gibt schon Männer, die sagen, also wenn ich meine Partnerin nicht zum Orgasmus bringen kann, dann habe ich auch ein Problem. Oder? Und das auch nicht gehen lassen. Und dann muss ich natürlich als Frau auch wieder dahinter. Mhm. Und das habe ich, also, da bin ich eigentlich immer mega froh gewesen, weil ich also dachte, hey, wenn ich schon das Thema habe, dann will ich nicht noch von jemand anderem auch noch unter Druck gesetzt werden, weil das ist eigentlich nicht dein Problem. Mhm. Und er hat das aber auch nie als Problem angeschaut. Ich meine, eben, solange es mir gut geht, und wir haben schon über das geredet, und von dem her, nein, er hat das super gefunden, hat das natürlich cool gefunden, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen können, weil das natürlich auch immer wieder eine neue Dynamik ins Liebesleben bringt, oder? Mhm.
Die grosse Frage ist ja, wo fängt man an mit so einer Aufarbeitung?
Ja, ich habe natürlich zuerst einfach mal ein bisschen gegoogelt. Das ist ja das Einfachste.
Und beim Googlen ist auch der Begriff von Orgasmusstörung vorgekommen, den du auch im Text umschreibst. Was ist das genau? Inwiefern hast du das auch auf dich so adaptieren können?
Es ist, wenn man keinen oder nie einen Orgasmus hat. Sehr wahrscheinlich ist der Begriff Störung vielleicht nicht einmal so angebracht, aber das ist es ja. Das kann psychische Gründe haben, das kann kulturelle Gründe haben, körperliche. Ja, und dann habe ich halt einfach mal so ein bisschen angefangen, reflektieren und recherchieren. Und die spannendsten Gespräche habe ich gefunden mit diesen beiden Ärztinnen, also die Frau Bischof Campbell und die Frau Bischof. Und sie sind Sexualtherapeutinnen. Bei der einen bin ich dann wie in diesem offiziellen Vorgespräch gewesen, also eigentlich in einer also es war eigentlich eine Therapiestunde gewesen. Mhm. Und ganz ehrlich, am Anfang, ich hatte halt eben wirklich immer die Vermutung, dass das irgendwie genetisch könnte sein. Und ich habe dann auch mit meiner Schwester geredet. Ganz am Anfang, dort habe ich noch nicht mal gross angefangen zu schreiben. Und habe gesagt, hey, gell, wie ist das eigentlich bei dir? Und ich habe schon so gewusst. Das ist ja auch so interessant. Bei neuen Leuten, manchmal weiss man es irgendwie, ohne dass man so viel darüber geredet hat oder man vermutet. Und sie hat dann gesagt, ja, das kann ich noch, also ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt. Und ich so, okay, also dann ist ja alles klar. Also das kann ja kein Zufall sein. Und dann ist aber meine Kleinschwester und wir sind zusammen aufgewachsen und die hat es ganz anders erlebt. Die hat eigentlich eine starke Libido und hat auch keine Mühe mit dem Thema Orgasmus und hat sich entsprechend auch immer viel mehr für Sexualität interessiert, viel mehr ausprobiert und auch mit ihr haben wir auch viel immer über das Thema geredet.
Vielleicht fangen wir gerade mal dort an, oder? Also du nimmst auch deine Kindheit mit und ich glaube, jeder kann sich irgendwie erinnern, wenn die Eltern das erste Mal mit einem versucht haben, über Sex zu reden und irgendwelche Pseudonyme wie Weckli und so gebraucht haben. Wie war das bei dir gewesen und inwiefern hat es eine Rolle gespielt jetzt auch in dieser Reise?
Ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, aufgeklärt worden zu sein, aber das ist, glaube ich, auch, weil ich nicht die Älteste bin, weil meine Elternschwester kann sich schon gut erinnern an ein Gespräch mit meinem Vater, das ein komisch war für sie. Aber ich glaube, so die Jüngeren, die nehmen das einfach auf. Also ich habe das wirklich ich kann mich nicht gut erinnern. Ich kann mich aber erinnern, dass wir zum Beispiel eine sehr offene, also wir sind zum Beispiel immer alle nackt gewesen, haben ein Badzimmer nur für 5 Leute. Aber ich glaube, Nacktheit und Sexualität ist eben nicht das Gleiche. Also wir hatten keine Scham mit Nacktheit. Aber über Sexualität haben wir auch nicht gross geredet. Und das ist noch ein interessanter Punkt, den ich im Text anspreche. Sie haben gesagt, Schnäbi, wir sind 3 Mädchen. Unseren Vulven haben sie gesagt, Schnäbi. Und nachher habe ich gedacht, was, das ist ja eigentlich ein Penis, wieso? Aber nachher habe ich im Fall eine Leserzuschrift bekommen, die gesagt hat, es gibt gewisse Regionen, wo das anscheinend eben Schnäbi heisst. Ja. Da ich gedacht, vielleicht war es ja doch nicht falsch gewesen. Weil meiner Meinung nach war das immer so gewesen, hey, was? Es gibt nur ein Wort für die Buben und wir nehmen einfach das Gleiche. What?
Aber du hast einfach gleich rückblickend das Gefühl, es hat einen Einfluss gehabt, so auf das Ganze.
Nein, ich habe das einfach eine gute Anekdote gefunden. Weil das ist natürlich ein Klassiker. Das weiss man, und das ist ja bis heute so, und das ist auch für mich als Mutter so, dass das Wort, das man für eine Vulva nimmt, für ein Kind, ein kindliches Wort, wenn man es kindlich sieht, dass das immer ein grosses Fragezeichen ist, welches Wort nehmen wir? Sollen wir sagen Mumu oder Schneckli? Heutzutage sagt man natürlich, sagen bitte das korrekte Wort und so, aber es fällt niemandem so schwer, Pfeifeli sagen. Es ist nicht so schambehaftet. Und das ist bis heute so. Und ich habe gedacht, ja, das ist sicher schon mal eine gute Anekdote. Die steht ja nicht nur für meine Biografie, sondern wirklich für eine ganze Generation. Weiter, wie genau auch die Themen mit dem Spiel mit dem Geschlechtsteil, dass das für Mädchen eher nicht naheliegend ist, damit zu spielen. Und wenn sie es machen, ist es eher so, macht das nicht, damals. Aber ich kann mich nicht an das erinnern, zum Beispiel. Im Gegenteil, eben, ich sage, ich habe sogar mit meiner Schwester so die klassische Liebes-Doktor-Spiele gemacht, wo ich jetzt auch denke, später hat mir ja dann die Sexualtherapeutin gesagt, es sind auch biografische Zufälle, die deine Sexualität formen, wenn du zum Beispiel durch irgendein Spiel merkst, ui, das ist aber interessant, und dann die Erregung oder der Orgasmus entdeckst schon als Kind. Die Kinder, die haben schon Orgasmen durch eine gewisse Art von Druck oder Reibung. Und dann, wenn sie das einmal entdecken, machen sie das natürlich bis ins Erwachsenenalter. Und so gibt es auch viele Frauen, die sagen, ich kann halt nur mit Druck oder Vibration oder Reibung kommen. Und dann sagen die Therapeutinnen natürlich, du kannst auch alles andere, aber der Körper muss es zuerst lernen. Und bei mir wäre es jetzt, ich kann gar nicht kommen. Und sie würden sagen, das kannst du lernen. Mhm. Dein Körper hat das einfach noch nicht gespeichert. Genau.
Du hast es am Anfang ja auch schon angetönt. Du hast unter anderem mit deinen Grosseltern über das Thema Sexualität und Orgasmus geredet. Wie war das?
Ja, das war wirklich speziell. Es hat mich auch Überwindung gekostet. Insbesondere meine Grossmutter mütterlicherseits, die ich befragt habe, weil ich eben angenommen habe, dass das ein bisschen von dieser Seite könnte kommen, wenn man jetzt annimmt, dass es genetisch ist. Die ist nicht so gut zu Weg und ist auch wirklich nicht der Typ, der sehr offen ist. Und ich habe darum meinen Grossvater dann gefragt. Das hat mich natürlich auch Überwindung gekostet. Und er war aber sehr offen. Mhm. Hat sich sofort bereit erklärt, mit mir zu reden. Und hat dann auch im Gespräch, also er ist so offen und reflektiert gewesen, das hat mich wirklich erstaunt, aber mich hat es gleichzeitig auch erschüttert, was er halt erzählt hat. Eben, dass er tatsächlich das Gefühl hat, dass meine Grossmutter Sex nie genossen hat. Und dass es eigentlich, als er dann Mitte 60 hat er Prostatakrebs bekommen und hat dann Medikamente müssen nehmen. Und die führen, glaube ich, zu Erektionsstörungen oder mit dann einfach überhaupt kein Libido mehr. Und das ist auch bezeichnend für eben die Männer versus Frauenmedizin und Forschungslage. Hat der Arzt direkt, als er ihm die Medikamente gegeben ihn gefragt, ob er Viagra wird verschrieben bekommen. Und er hat dann dem Arzt gesagt, ja nein, das ist in meiner Ehe nicht so ein Thema. Das ist, glaube ich, gut so. Und ich habe dann gedacht, ja, für seine Frau ist es sehr wahrscheinlich so, ja, jetzt hast du das mal gegessen. Und dass das für sie wahrscheinlich eine Erleichterung war und für ihn ja auch, weil er hat es ja eben auch gespürt, dass es nicht so toll ist für sie. Und ich habe ihn zum Beispiel gefragt, hat sie denn nie gesagt, sie will nicht? Und er hat gesagt, nein, aber er glaube, sie hätte gar nicht gedacht, dass man das darf sagen oder dass das eine Option ist. Also wirklich das Klassische von dieser Zeit, wo ja Sex wirklich auch zu den Pflichten von einer Ehefrau gehört hat.
Was hast du aus diesen Gesprächen mitgenommen jetzt für deine eigene Situation?
Eine Dankbarkeit, dass es eben so unterschiedlich ist für mich. Dass, obwohl ich mich selber nicht als sexueller Mensch wahrnehme, wo das etwas ist von meinen Hauptthemen, dass ich eben doch Sexualität extrem geniesse, weil es eben auf Freiwilligkeit beruht. Und weil ich bin dort mega traurig war für meine Grossmutter und meinen Grossvater, für beide, dass sie nicht haben offen über das reden und Lösungen finden. Und ich bin sehr dankbar, dass es heute einfach so anders ist.
Also einerseits die Komponenten, die du gewonnen hast, andererseits hast du mit dem eigentlich herausfinden, ist es vererbbar? Habe ich es vererbt bekommen? Hast du auf diese Frage eine Antwort gefunden?
Ja, für mich habe ich dann so gedacht, ja, ich habe es von diesem Mutterstrang vererbt bekommen. Gleichzeitig bin ich dann extra noch mit meiner anderen Grossmutter geredet, um ein bisschen ein Gleichgewicht zu finden. Weil man kann ja sagen, ja, in dieser Zeit war das für die meisten Frauen so gewesen, und das stimmt eben auch nicht, weil meine andere Grossmutter hat das ganz anders erlebt und hat ihr Ehe- und Sexleben extrem erfüllend gefunden. Sie hat auch gesagt, sie sei selber immer wieder erstaunt gewesen und hat sich gegenseitig verwundert gesagt, wie das möglich ist, dass sie es so schön zusammen haben. Und das hat mich wirklich mega gefreut und mir aber eben auch gezeigt, wie unterschiedlich das kann sein. Und das hat sicher biografische Gründe, es hat sicher psychologische Gründe, aber ich glaube, wenn ich sie gefragt habe, hast du einen Orgasmus gehabt? Sie alle haben gar keine Wörter für das. Also sie sagen dann nicht, ich habe einen Orgasmus gehabt, sondern sie sagen, ja, das. Und dann glaube ich schon, dass es auch eben auch körperlich, wie man konstituiert ist, immer einfacher oder schwieriger einen Orgasmus hat.
Je nach Quelle haben zwischen 5-10% der Frauen nie einen Orgasmus. Hätte dich das überrascht, so die Zahlen zu sehen?
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass es, dass es noch mehr sind. Nein, man will ja immer nicht allein sein. Das ist ja wirklich auch das zentrale Thema von diesem Text. Man will dazugehören, man will normal sein. Alle wollen trotzdem irgendwie besonders sein, aber nicht in einem Bereich, der irgendwie schräg ist. Und deswegen ist es für mich immer sehr wohlig, wenn ich, ah, anderen geht es auch so. Nein, ich bin nicht gross überrascht gewesen. Ich finde aber auch so, Zahlen sind immer mit Vorsicht zu geniessen, weil man muss schauen, wie sie erhoben worden sind. Darum ist es auch zwischen 5-10%. Es ist mega schwierig, die zu erheben. Eine von der Therapeutinnen hat gesagt, es gibt Frauen, die sagen, sie haben noch nie einen gehabt, haben aber einen gehabt, weil sie gar nicht wissen, wie sich's anfühlt. Das ist übrigens auch noch interessant, wenn man keinen Orgasmus hat, dann sagen immer alle, bist du sicher? Und dann denkt man immer so, hä, sagt nicht ihr, es sei so unglaublich? Würde man das wirklich einfach verpassen? Aber anscheinend eben doch. Also, habe ich dann erfahren, dass es sich doch auch sehr unscheinbar und banal anfühlen kann.
Wir hören zu, du hast sehr viel so Wege gesucht, sehr viel auch Gespräche geführt mit Sexualtherapeutinnen, auch mit anderen Frauen, die das auch selber aufgeschafft haben. Was auch interessant ist, finde ich, du bist der Frage nachgegangen, ist es so ein Versäumnis von uns Frauen, wenn wir das wie nicht aufholen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir einen Orgasmus haben. Das hat man auch gesehen in den Leserkommentaren, da hat es recht viel gegeben, die auch gefunden haben, ja, man muss halt einfach etwas dafür tun, das Thema Gleichstellung. Hast du auf das eine Antwort gefunden?
Ich finde, es ist nicht Versäumnis nur von den Frauen. Ich finde, es ist in der Verantwortung der Frauen auch, aber es ist in der Verantwortung der ganzen Gesellschaft. Und in dieser Hinsicht habe ich es halt auch immer wieder interessant gefunden, dass eine Frau sich immer auf den Mann zubewegt. Der Mann ist immer so das Mass. Also das heisst, eine Orgasmuslücke heisst, wie können Frauen mehr Orgasmen haben. Aber das heisst nicht zum Beispiel, hey, wir könnten auch mal mit Männern darüber reden, ist eine sexuelle Begegnung denkbar ohne Orgasmus? Könnte das auch lustvoll sein? Das ist gar nicht das Thema. Es geht immer darum, das, was der Mann schon hat, das muss die Frau erreichen. Und das ist in anderen Bereichen auch so. Und das, finde ich, ist wie ein Missverständnis, dem ich oft begegne und das beschäftigt mich noch. Also das ist wirklich auch in der Gleichstellung von Familienarbeit und Erwerbsarbeit. Denke ich immer wieder, es geht immer darum, dass Frauen das machen, was der Mann macht, dass sie im Beruf bleiben. Aber die Stimmen sind einfach viel leisiger, die fordern, dass der Mann sich gleichermaßen an der Familienarbeit beteiligt.
Du hast, und das erfahren wir im Text, wo wir sehr, sehr gerne verlinken, auch noch in den Shownotes, ja sehr viel ausprobiert, um herauszufinden, ob der Orgasmus kann kommen, wie er sich anfühlt. Zum Beispiel eine Orgasmusgruppe. Was macht man dort?
Ich muss dazu sagen, es war leider schon ausgebucht, darum bin ich nicht dabei gewesen. Ich überlege mir aber für das Jahr, also nächstes Jahr zu gehen. Mhm. An 10 Abend trifft sich eine Gruppe von Frauen und die werden begleitet von einer Sexualtherapeutin. Und dann redet man sehr wahrscheinlich und man macht Übungen, aber jetzt nicht, dass man irgendwie voneinander Selbstbefriedigung machen würde, sondern es sind eher so, sie jetzt mir erklärt, man müsse sich das vorstellen, ein bisschen wie Yoga-Übungen, wo man einfach versucht, die Wahrnehmung so im Beckenbereich und der Vulva, aber auch in der Vagina zu stärken, oder? Weil viele Frauen eben spüren das nicht so intensiv. Und andere Frauen können aber auch ohne Berührung mit irgendwie Druck sich schon zum Orgasmus bringen. Und dann macht man in diesen jeweils 2 Stunden so Übungen und redet. Und dann gibt es Aufträge für das nächste Mal. Und das ist dann natürlich schon eben sehr wahrscheinlich Massage und all das Zeug, eben das, was ich dann auch gemacht habe für den Text und wo schlussendlich schon eben mit entscheidenden Hilfsmitteln zum Erfolg geführt hat.
Kannst du kurz einen Überblick geben? Was hast du alles ausprobiert? Ja, was hat jetzt alles dazu gehört?
Also ich muss eben sagen, ich war sehr faul und ich habe wirklich nicht so viel ausprobiert. Das ist wirklich schlimm. Ich hatte so keine Lust auf das alles und habe das rausgeschoben, auch bis zum Schluss. Und habe sogar eben das eine Orgasmus-Coaching habe ich dann abgelehnt, weil ich gefunden habe, das ist mir wirklich zu viel. Und dann habe ich stattdessen einfach meinen alten Womanizer, den ich mir vor Jahren gekauft habe und dann einfach unbenutzt irgendwo in der Schublade gelegen ist, habe ich den mal für genommen, probiert, wieder nicht geklappt. Dann dachte ich, ja genau, ich habe es gewusst und so, wieder wegtun. Und dann hat mir dann auch die Sexualtherapeutin gesagt, du musst nicht einmal probieren, du musst mehrmals probieren. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, du musst dich bewegen dabei, du kannst nicht einfach anliegen, du musst deine Hüfte bewegen und so. Und ich dachte, ah, spannend, das habe ich mega spannend gefunden. Sie hat gesagt, das ist mega wichtig, das macht Lust. Und dann hat sie mir den Auftrag gegeben, mich einfach zu massieren, jeden Tag, 3 Minuten, 2-mal, also am Morgen und am Abend. Und ich so, oh Gott, dabei ist das ja wirklich so wenig Zeit. Und dann habe ich das gemacht und habe den Womanizer dann auch einmal noch benutzt. Und dann ist es irgendwie mega schnell, aber eben der Womanizer ist halt wirklich, das würde ja viele Leute sagen, das ist ein zu krasses Instrument, weil das wirklich so ja, einer Sekunde zum Orgasmus führt, ist bei mir jetzt nicht so. Aber ich habe schon gemerkt, ah, okay, das ist schon recht spannend, das Gefühl. Ich muss von dem her sagen, ich habe nicht so viel investiert, wie ich eigentlich für das, ich habe so wie eine Abkürzung gewählt.
Aber du beschreibst es im Text ja auch schön, oder? Du bist immer wieder an den Punkt gekommen, wo du gefunden hast, warum überhaupt? Oder? Ich vermisse ja nicht, was ich nicht weiss, wie es ist. So. Warum? Warum bist du immer wieder an den Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, eigentlich habe ich gar nicht so Lust?
Wenn man sich wenig berührt an der Vulva oder in der Vagina, spürt man auch wenig. Weil eben die Synapse bildet sich gar nicht im Kopf. Das ist dann einfach nicht interessant. Und dann berührt man sich ja noch weniger. Dann berührt man sich eigentlich nie. Das habe ich ja gemacht. Ich habe nie Selbstbefriedigung gemacht. Und dann, wenn jemand sagt, kannst du bitte das machen, weil dann kannst du über deine Synapse bilden, denkst du so, ach, es ist so langweilig. Und es ist ja nicht etwas, was du dann einfach kannst vor allen machen, wie deine Hand massieren. Du musst ja gleich einen Moment finden, wo du für dich kannst sein. Das ist manchmal noch schwierig als Mutter. Und deswegen ist, glaube ich, die Hemmschwelle dann so groß. Und dann denkt man so, das ist einfach nicht interessant. Und was auch mega spannend ist, ist, dass eben Lust und Erregung nicht das Gleiche ist. Das habe ich auch mega spannend gefunden. Und dann habe ich gedacht, warum? Mir macht ja Sex Spass. Weil eben, man trotzdem kann sehr viel Lust und Erregung empfinden, aber wenn die Erregung dann auch wieder abflacht, kann man die Lust trotzdem noch halten. Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Und ich merke das auch jetzt. Für mich ist der Orgasmus immer noch so ein bisschen, manchmal so etwas Technisches. Und Sexualität ist sehr sinnlich. Das ist für mich immer noch nicht ganz zu vereinbaren. Und deswegen glaube ich, weil ich eben auch nicht das gute Gefühl gekannt habe, bin ich einfach, ist es mir wirklich schwer gefallen, dahinter zu gehen.
Wenn jetzt eine Person zulässt, wo es gleich geht, wann würdest du empfehlen, die Reise, wie du jetzt gemacht hast, zu machen, also auszuprobieren, wie komme ich zum Orgasmus, woran liegt es, dass ich kennen habe? Wann würdest du es empfehlen und wann nicht?
Also ich würde es dann empfehlen, wenn man sehr neugierig ist und wenn man Lust darauf hat. Ich würde es natürlich auch empfehlen, wenn irgendwie der Leidensdruck da ist. Eben, ich denke, es kann ja sein, dass es in einer Beziehung zum Problem wird. Was ich zwar problematisch finde, weil ich finde nicht, dass der Partner oder die Partnerin einen muss unter Druck setzen wegen dem, aber es kann natürlich passieren. Dann würde ich es empfehlen, aber ich finde, alle Gesprächspartnerinnen, Expertinnen haben mir gesagt, Druck ist ein schlechtes Mittel. Der Orgasmus ist nicht das Ziel von guter Sexualität und nur weil du gesagt hast, ich habe dann doch den Schritt gemacht. Mein Partner hat den Schritt vorher auch schon gemacht. Wir haben schon bevor ich angefangen habe mit dem Thema, haben wir eigentlich zu einer Sexualität gefunden, die nicht so zielgerichtet auf den Orgasmus von ihm ist. Das heisst nicht, dass er nicht einen Orgasmus haben kann, aber es ist nicht das Hauptziel. Und das haben wir schon vorher entdeckt, unabhängig von mir und meiner Reise. Und ich finde, das ist lohnenswert für viele Männer und für viele Paare. Aber ich denke, ja, dann, wenn es einem wie nicht loslässt, dann würde ich es probieren. Und es ist sicher wahr, dass man vieles lernen kann. Und das gilt für alle Bereiche. Aber nur, wenn man dranbleiben will. Und das habe ich bei mir halt dann gemerkt. Ja, der Text war das, was mir geholfen hat, um dranbleiben. Weil ich halt dachte, ich kann ja nicht den ganzen Text schreiben und am Schluss sagen, ich habe jetzt gleich gar nichts ausprobiert. Ich muss es machen. Und wenn eine Frau merkt, ich habe null Motivation, dann soll sie es auch gehen lassen. Weil ich glaube wirklich, dass man auch ohne Orgasmus ein sehr glückliches Leben und Sexleben haben kann.
Ich glaube, die zwischen den Zielen gelesen respektive gehört haben, die haben es wahrscheinlich schon gemerkt. Du bist zu dem Ziel eigentlich gekommen, das du hast wollen. Hat es sich gelohnt?
Ja, voll. Ich finde schon. Aber eben aus verschiedenen Gründen. Also einerseits finde ich es wirklich ein tolles Gefühl. Es hilft mir jetzt auch mega, um die Sexualität von anderen Leuten nachvollziehen. Ich denke auch sowieso, das kann ich viel besser verstehen. Auch wenn ich zum Beispiel über jemanden lese, wo zum Beispiel, es gibt auch Leute, die irgendwie süchtig sind nach Selbstbefriedigung. Und dann denke ich so, ah ja, ich merke, es ist ja wirklich ähnlich wie Schoki-Essen. Es ist wirklich eine unmittelbare so Belohnung. Ja, es hat sich für mich hat sich definitiv gelohnt, auch wenn ich finde, eben, es ist nicht lebensverändernd. Ich glaube, wie immer, wenn man etwas lernt, es macht einem auch selbstbewusster. Es ist natürlich so, wenn du etwas lernst oder erfährst, dann denkst du, ah, jetzt weiss ich das auch. Jetzt kann ich da auch mitreden. Ja, das ist auf jeden Fall, das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Das war es, die neueste Folge von «Apropos». Ich bin Alex Arecker und produziert hat die Folge Jackie Wechsler. Und die nächste Folge, die gehört ihr am Montag wieder. Bis dann. Ciao zusammen.